Ja, das Thema heute Morgen heißt ganzer Einsatz für Jesus Christus. Und wir lesen da zunächst einen Text aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief an die Thessalonicher. Erster Brief an die Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Die Versammlung in Thessalonich ist ein sehr gutes Vorbild für uns als Versammlung in der heutigen Zeit. Schon in diesen wenigen Versen erkennen wir, dass die Gemeinde in Thessalonich sehr erfolgreich war. Wir wollen heute Morgen einmal überlegen, untersuchen, woran das wohl gelegen hat. Gab es da vielleicht Spezialisten in der Gemeinde? Hatte man eine besondere Strategie? Ich glaube kaum. Es war an andere Dinge gebunden, die uns hier auch genannt werden. Zunächst einmal einige Informationen noch vorweg, auch für die, die vielleicht noch neu im Glauben sind. Diese Gemeinde entstand auf der zweiten Missionsreise, als der Apostel Paulus dann über Philippi auch nach Thessalonich kam. Diese Gemeinde entstand in großen Leiden, in ziemlich großer äußerer Bedrängnis. In Thessalonich war es schwierig. Besonders die Juden machten großen Widerstand, sodass der Apostel Paulus dann fliehen musste nach Beröa, dass er sehr schnell Thessalonich verlassen musste. Er ist wahrscheinlich nur wenige Wochen dort gewesen, dass er dann über Beröa nach Athen kam und dann weiter nach Korinth. Und Paulus bekommt nun Nachricht von Silas und Timotheus und bekommt positive Nachrichten, dass sich in Thessalonich weiter viel getan hat. Und darüber freut sich der Apostel Paulus, über diese frohmachende Entwicklung der Versammlung in Thessalonich. Und das kennzeichnete die Thessalonicher, und das sei schon vorweg gesagt, eine ganz klare Erneuerung durch den Herrn Jesus, durch Gott. Und sie waren zu einem Glauben gelangt, der wirklich das Leben bis in die letzte Ecke veränderte. Und darin sind sicherlich die Christen in Thessalonich ein besonderes Vorbild auch für uns. Ich möchte auf einige Punkte, die uns hier genannt werden, eingehen. Es wird hier gesagt, dass sie sich bekehrt hatten, und zwar zu Gott hin. Was verstehen wir unter Bekehrung? Nun, zunächst denken wir vielleicht an die Stunden, an die Minuten, wo wir unser Leben dem Herrn Jesus gegeben haben. Und das sind sicherlich entscheidende Minuten, entscheidend für Zeit und Ewigkeit. Und dennoch meint Bekehrung mehr als in wenigen Minuten des Lebens Verbindung mit dem Herrn Jesus aufzunehmen, sondern die Bekehrung ist eigentlich der Anfang einer Nachfolge, dem Herrn Jesus nach, unserem Herrn nach, der für uns nach Golgatha gegangen ist. Und hier steht ja auch, dass sie sich zu Gott bekehrt haben. Bei den Thessalonichern stand nicht im Vordergrund, nur das ewige Leben zu haben, nicht nur eine Absicherung für die Ewigkeit zu haben, nicht nur, um bewahrt zu bleiben vor der Hölle. Ihnen ging es auch nicht nur um Vergebung der Sünden, sondern ihnen ging es zugleich, Gemeinschaft mit Gott zu bekommen und diese Gemeinschaft zu bewahren, zu behalten, um sie nie wieder aufzugeben. Und sie haben sich auch nicht bekehrt, um vielleicht ein besseres Leben zu bekommen. Oder weil vielleicht die Gemeinschaft der Christen besonders attraktiv war in der damaligen Zeit. Gott selbst war der Anlass ihrer Bekehrung. Und ich habe den Eindruck, dass das heute immer wieder ganz, ganz deutlich herausgestellt werden muss. Auch in der Evangeliumsverkündigung. Ach, es gibt heute so oft ein derart flaches Evangelium, dass man es fast nicht mehr als Evangelium bezeichnen darf. Da wird den Leuten, den Menschen etwas vorgehalten, kostenfrei, billig, auf niedrigster Ebene. So wie irgendwo mal ein Evangelist tatsächlich sagte, habt doch mal Mitleid mit diesem Gott. Habt doch Mitleid und geht mal ein bisschen auf diesen Gott zu. Der will doch das Beste für euch. Was für eine Gottesvorstellung. Was für eine Vorstellung von Evangelium. Wenn der Jesus Menschen ruft, dann ist das eine einmalige Gelegenheit Gottes. Wir sprechen oft davon, dass Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Ich benutze auch diesen Ausdruck. Und doch trifft er überhaupt nicht den Sachverhalt. Ich kann mich nicht für Jesus Christus entscheiden. Entscheiden heißt ja Auswahl. Das heißt, ich kann mich für irdische Dinge entscheiden. Ob ich Rotkohl esse oder Weißkohl. Ob ich Apfelsinen nehme oder Äpfel. Ob ich ein grünes Auto fahre oder ein blaues. Aber so können wir doch nicht mit Gott umgehen, mit dem Herrn Jesus. Wenn er sich uns vorstellt, wenn wir ihn irgendwie erfahren, dass er unser Leben meint, dass er uns anspricht durch den Heiligen Geist, dann ist das keine Frage der Entscheidung mehr meinerseits. Dann kann ich eigentlich nur so reagieren, wie auch in der Bibel Menschen reagiert haben, die gesagt haben, mein Herr und mein Gott, hier bin ich mit meinem Leben. Da fange ich nicht mehr an zu überlegen und zu rechnen vielleicht, ob es sich lohnt, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Das ist ein schrecklicher Ausdruck. Wenn Menschen anfangen zu überlegen, lohnt es sich denn, auf diesen großen Gott, auf seine Gnade einzugehen? Ich glaube, dass wir da manches immer wieder deutlicher heute sagen müssen. Und ich glaube, das ist dann letztendlich auch der schönste Anziehungspunkt der Nachfolge überhaupt, der Herr Jesus. Natürlich, ich sagte es schon irgendwann mal, steht auch das Gericht, die Wirklichkeit der Hölle auch vor uns. Aber das darf nicht der Anlass letztlich sein oder zumindest bleiben. Wir müssen in unserer geistlichen Entwicklung dann doch ein Stück weitergehen und beim Herrn Jesus landen, dass wir ihm nachfolgen. Sonst wird es auch eine gequälte Nachfolge, wenn nicht der Herr Jesus selbst der Anlass unserer Nachfolge ist. Dann wird unsere Nachfolge gequält. Denn Nachfolge und Glaube, Bekehrung, hat ja etwas mit Liebe zu tun. Da treffe ich nicht eine verstandesmäßige, rationale Entscheidung, sondern da reagiere ich auf die Liebe des Herrn Jesus. Und das kann ich nur mit meinem ganzen Leben. Mit meinem ganzen Leben dem Herrn Jesus dann zur Verfügung zu stehen. Und so ist der Herr Jesus der Grund unserer Nachfolge. Und wenn Menschen in die Nachfolge treten, dann hat das immer Auswirkungen auf das Leben. Als der Jesus den Levi, den Zöllner rief, da heißt es, In Matthäus 5, 27, da sprach der Jesus zu ihm, folge mir nach. Das war die Aufforderung. Und was tat Levi? Er überlegte, er stellte seine Rechenmaschine an und rechnete durch, ob es sich lohnt, als Zöllner dem Herrn Jesus nachzufolgen. Nein, es heißt er hier, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Bekehrung, Glaube, Nachfolge ist niemals ein Lippenbekenntnis, ein verbales Bekenntnis. Levi stand nicht auf und sagte, oh du großer Herr und Meister, alles was du sagst ist richtig. Ich bin davon überzeugt, aber ich bleibe hier am Zollhaus sitzen. Nein, er stand auf, sein Leben veränderte sich. Deswegen ist Bekehrung und der Anfang des Glaubens, der Anfang der Nachfolge immer verbunden mit einem veränderten Leben. Niemals nur ein gesprochenes Bekenntnis, sondern wirklich aktive Nachfolge. Und das erkenne ich hier gerade bei den Thessalonichern. Was heißt nun Glauben? Heißt das, dass ich die Richtigkeit der Aussagen der Bibel akzeptiere? Heißt das, dass ich die richtigen Gedanken über Gott habe, über den Herrn Jesus, über die Bibel, über irgendeine Dogmatik? Glaube heißt auch Treue, das wissen wir. Es kann aber ebenso auch mit Zuverlässigkeit übersetzt werden. Und so verstehe ich eigentlich Glaube, dass Gott mir seine Liebe, seine Treue, seine Zuverlässigkeit zeigt. Und auf diese göttliche Treue antworte ich mit meiner Treue. Und dann entsteht dieses Treueverhältnis, dieses Glaubensverhältnis zum Herrn Jesus, zu Gott. Und dieses Treueverhältnis ist natürlich nicht gebunden an die 10 Minuten einer Bekehrungssituation. Der errettende Glaube, die Bekehrung, ist praktisch die juristische Seite. Da fing ein Verhältnis an. Aber dann besteht diese Treue und diese Liebe weiter. Alle, die verheiratet sind, wissen das. Das fängt irgendwann mal an, diese Liebe und dieses Verhältnis der Treue. Und wird vielleicht vor dem Standesamt dann juristisch besiegelt, indem dann beide Ja sagen, deutlich und vernehmlich. Aber davon kann letztlich die Ehe doch nicht leben. Welcher Ehemann unter uns wäre damit zufrieden, dass er weiß, dass seine Frau ihn bis gestern geliebt hat? Aber heute ist es unsicher und was morgen sein wird, weiß keiner. Nein, würden wir sagen, auf diese Minuten am Standesamt, darauf kann ich das letztlich nicht gründen. Die Liebe von gestern reicht nicht für heute und die von heute Morgen nicht für heute Nachmittag und die von heute Nachmittag nicht für morgen. Sondern es geht darum, dass wir darin bleiben, in der Liebe, in der Treue. Und deswegen ist Glaube niemals zu reduzieren auf ein einmaliges Erlebnis der Bekehrung, so wichtig es auch ist, sondern Glaube ist das, was heute in meinem Herzen, in meinem Leben passiert. Glaube ist das, was der Jesus heute in meinem Leben ausmacht, wie er mich heute prägt. Seine Treue ist uns sicher. Die Frage liegt immer nur bei uns, wie treu wir auf seine Treue antworten. Wie deutlich wir mit unserer Liebe auf die Liebe des Herrn Jesus antworten. Wie wir auf seinen Willen im Gehorsam antworten. Und so gäbe es jetzt noch viele, viele Bereiche, die anzuführen werden. Und da merken wir, der Glaube wird lebendig. Der Glaube trifft unser Leben, mein Leben. Heute, in jeder Stunde, in jeder Minute. Und dieser Glaube ist entscheidend auch für eine wachsende Gemeinde. Wir haben es vor einigen Jahren so erlebt, in unserer Versammlung. Ein junges Mädchen ist zur Jugend gekommen, hat sich bekehrt. Es dauert gar nicht lange, kommt die Arbeitskollegin auch mit. Er hatte sich aber auch schon bekehrt durch dieses Mädchen. Dauert keine 3, 4 Wochen, kommt auch die Mutter. Sie hat es uns so formuliert, ich konnte an dem Leben meiner Tochter nicht vorbei. Sie hat mich überzeugt. Die Mutter gehört seit vielen Jahren zur Versammlung. Es dauerte nicht lange damals. Dann kam auch noch die Oma. Fast eine ganze Familie, stillschweigend, sag ich einmal, evangelisiert, im Hintergrund evangelisiert, und Menschen haben ihr Leben dem Herrn Jesus gegeben. Da hat sich dieser Glaube praktisch ausgewirkt. Ich zitiere nochmal, ich konnte an dem Leben, dem veränderten Leben meiner Tochter nicht vorbei. Diese Predigt war zu deutlich. Das ist Glaube, praktischer Glaube. Und ich glaube, das brauchen wir heute mehr und mehr, für uns ganz persönlich. Ich schließe mich da ein. Denn gerade diese Erwartung an den Herrn Jesus und dieser praktische Glaube, wenn dieser fehlt, dann kommen oft schwärmerische Ideen, neokarismatische Lehren in uns als Versammlung, weil diese scheinbar allerdings nur dieses Vakuum ausgleichen. Weil diese scheinbar denn das vermitteln, wonach wir uns alle sehnen, dieses wirkliche Leben, auch spürbare Leben in dem Herrn Jesus. Aber nicht durch spektakuläre Ideen, was auch immer, sondern das wirklich natürliche Leben Christi in uns. Das war die Bekehrung der Thessalonicher zum lebendigen und wahren Gott. Und dann wird hier auch von Vorbildern geredet. Vorbilder waren der Apostel Paulus und auch zugleich die Thessalonicher, sodass sie allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Die Vorbildwirkung ist die stärkste. Wir können viel über unser Christsein reden. Das wird Leute nicht überzeugen. Der größte Anschauungsgehalt liegt in der Realität. Dem Petrus war es sicherlich klar, dass der Jesus helfen konnte. Und dennoch erlebt der Petrus das ganz hautnah, als er dann auf dem Wasser geht und dann in die Tiefe abrutscht. Wir kennen diese Situation. Und der Jesus dann eingreift und ihm hilft. In diesen Sekunden wurde dem Petrus klar, der Herr kann tatsächlich helfen. Die Realität hat den allergrößten Anschauungsgehalt. Und darauf kommt es an, dass unser Glaube sich in unserem Vorbild für andere niederschlägt. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier einen längeren Vortrag halten, wie Pralinen schmecken. Ich könnte sie beschreiben, auch was sich hinter dieser Schokoladenhülle alles verbirgt und was noch oben drauf geklebt ist und wie das so alles aussehen kann. Uns würde vielleicht das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber wie Pralinen wirklich schmecken, das wäre erst dann festzustellen und erfahrbar, wenn ich dann da aus dem Nebenraum 10 große Kisten herholen würde und würde sie verteilen. Man könnte lange darüber reden. Man hätte eine gewisse Ahnung. Aber wie es wirklich ist, das muss man probieren. Und so stelle ich mir auch unseren Glauben vor in dieser Vorbildwirkung, dass die Menschen um uns herum nicht nur ahnen, wer Jesus Christus ist, sondern an uns, an mir sehen, wie Christsein wirklich ist, wie Christsein gelebt wird. Und da sind wir gefordert. Wie ist meine Vorbildwirkung im Umgang mit meiner Freizeit? Im Umgang mit meiner Ehefrau, im Umgang mit meinem Geld, im Umgang mit meinen Kollegen, mit Eltern, mit Vorgesetzten. Wie ist meine Vorbildwirkung, wenn es um den Konsum geht, der uns alle irgendwo erdrückt? Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus den Thessalonichern, er war nicht bei ihnen im Wort allein, Vers 5, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, und in großer Gewissheit. Eben nicht im Wort allein. Der Apostel Paulus hat nicht nur gepredigt, so richtig es auch war, sondern hat bei den Thessalonichern so gelebt, dass sie merkten, das, was der Paulus uns erzählt, das lebt er auch. Das sehen wir an ihm als Vorbild. Und darauf kommt es an. Das gehörte mit zum, sag ich einmal, profan, zum Erfolgsrezept der Thessalonicher, dass sie ihren Glauben auslebten. Und so gehört dann dazu, und das ist eigentlich die logische Konsequenz, dass sie nun auch Werke des Glaubens taten. Vers 3. Und das lobt ja der Apostel Paulus, dass sie Werke des Glaubens taten. Was waren das nun für Werke? Ich weiß es nicht genau. Sicher haben sie eifrig evangelisiert. Sie haben sich um andere Menschen gekümmert. Sie haben sich gegenseitig geholfen in ihrem Christsein. Aber entscheidend an den Werken des Glaubens ist, dass man im Gottvertrauen immer einen Schritt auch bereit ist, ins Ungewisse zu gehen, ins Nicht-Abgesicherte. Dass man nicht hängen bleibt in den bekannten Kategorien und Bereichen. Dass man vielleicht tatsächlich sich von Gott den Mut schenken lässt, den Glaubensmut auch einen Menschen mal anzusprechen, den man bisher nicht erreicht hat. Da fängt das Werk des Glaubens an. Und wir merken, dass wir da dann oftmals anfangen, innerlich zu zittern und zu zagen. Das fängt vielleicht für einen jungen Bruder da an, einmal doch in der Versammlung zu beten und den Mund aufzutun. Im Glauben, Herr, du wirst dann auch Gelingen schenken. Das hilft, das heißt für einen anderen vielleicht zu sagen, eigentlich habe ich keine Erfahrung in der Kinderarbeit, aber ich werde mitarbeiten. Da wird ein anderer sagen, ich habe eigentlich keine Fähigkeiten für diese und jene Aufgabe. Aber im Glauben, im Vertrauen zu meinem Herrn, der mich nicht sitzen lassen wird, gehe ich vorn. Und so war das bei den Thessalonichern. Sie gingen einen Schritt ins Nicht-Abgesicherte, ließen sich vielleicht auch in Gegenden bringen, wo sie zunächst keine sichere Basis einer Gemeinde hatten. Wir wissen ja, dass sie auch durch gewisse Umstände auseinandergetrieben wurden, in andere Gegenden Mazedoniens kamen und dort wiederum ihr Zeugnis fortsetzten. Auch an einem Ort, wo sie vielleicht ganz alleine standen, wo man in Gefahr steht, seinen Glauben zu verstecken. Auch da diesen Glauben zu zeigen. Glaube, ich sagte schon mal, hat unbegrenzten Kredit bei Gott. Und darum wollen wir gerne und freudig auch Aufträge anfassen, wo wir bisher keine Erfahrung haben, wo wir aber im Glauben auf unseren Herrn vorangehen. Dann wird hier Vers 3 gesagt, Bemühungen der Liebe. Die nicht revidierte spricht, glaube ich, von Mühe in der Liebe. Bemühungen der Liebe. Ach, wir müssten jetzt eigentlich ein Stück wissen, in welch einer Situation die Thessalonicher damals waren. Das war wirtschaftlich ja eine ganz andere Situation. Da gab es Verfolgung. Da gab es viele, viele Schwierigkeiten. Aber wir sehen hier diese Bemühungen der Liebe auch als tragende, permanente, fortdauernde Praxis dieser Thessalonicher. Sie haben nicht nur diese Liebe praktiziert, wenn es gerade gut ging, sondern hier steckt ja das Wort Mühe in diesem Ausdruck. Das heißt, sich selbst auch anstrengen, auf andere Dinge vielleicht zu verzichten, um diese Liebe des Herrn Jesus deutlich werden zu lassen. Ob sie sich vielleicht auch um Menschen gekümmert haben, die den Herrn Jesus noch gar nicht kannten, die dann vielleicht gefragt haben, warum kümmern sich denn die Leute, diese Christen, um uns? Und sie tun das nicht nur am Rande, sondern da entdeckt man tatsächlich Mühe, Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor, wenn es heute um Gemeindewachstum geht. Das ist Einzelarbeit und manchmal mühevolle Arbeit. Aber eine Mühe, die getragen wird von der Liebe, die wir selbst durch den Herrn Jesus erfahren, der sich ja auch täglich um uns müht. Und dieses geben wir im Grunde dann nur weiter an andere Menschen. Bemühungen der Liebe. Ausharren in der Hoffnung wird uns weiter gesagt. Das knüpft sicherlich an die damalige Situation an. Die Thessalonicher waren und blieben Realisten. Da gab es tagtäglich Schwierigkeiten. Und Verfolgung stand damals an der Tagesordnung. Und dennoch dieses Ausharren in der Hoffnung. Hoffnung kann man ja auch anders übersetzen oder beschreiben mit Erwartung. Sie warteten auf etwas. Sie lebten auf ein Ziel zu. Das war, wissen wir, der Herr Jesus, wie es in Vers 10 ja auch gesagt wird, auf den sie gewartet haben, auf den Sohn, den sie aus dem Himmel erwarteten, den an Jesus, der aus den Toten auferweckt wurde, Jesus, der sie auch errettet von dem kommenden Zorn. Hier sehen wir keine Schwärmerei, hier sehen wir keine Träumerei, hier sehen wir realistische Christen, die aber erwartungsvoll in die Zukunft blickten. Und diese Standhaftigkeit, die sich damit verbindet, weil der kommende Sieg schon sicher ist. Ob uns das auch ganz froh machen kann? Wir als Gemeinde sind keine Leute, die irgendeine Theorie verbreiten wollen und noch gar nicht wissen, wie das mal ausgehen wird. Wir sind nicht dazu da, nach eigenen Gesichtspunkten irgendwie einen Erfolg anzustreben. Wir denken, wir planen, wir beten von dem schon garantierten Sieg des Herrn Jesus aus. Und das gibt dann eine innere Gelassenheit, eine innere Sicherheit. Der kommende Sieg des Herrn Jesus ist schon sicher. Er wurde ja erkämpft am Kreuz auf Golgatha und er wird auch ganz deutlich werden, wenn der Jesus wiederkommt. Und diese Hoffnung haben wir, dieses Ausharren haben wir, weil das, was wir erwarten, viel, viel größer sein wird als das, was wir jetzt haben. Es kann einfach ausgedrückt ja im Grunde nur noch besser werden. Unser Herr ist das Ziel unseres Glaubens. Und das erkennen wir bei diesen Thessalonichern. Und sie hatten diese Naherwartung auf den Herrn Jesus. Und wir wissen ja, wenn wir etwas erwarten, was sehr nah herbeigekommen ist, wird die Erwartung auch sehr groß. Wenn junge Leute sich das erste Auto kaufen, sie dürfen das dann 6 Wochen später abholen, weil da zunächst noch etwas repariert werden muss, sind ja meist ältere Autos, die man sich zunächst kauft, dann wird die Erwartung groß. Jetzt nur noch 2 Wochen, dann nur noch 1 Woche. Und morgen darf ich es abholen. Eine gewaltig große Erwartung. Ich wünschte, wir hätten auch diese Erwartung auf den Herrn Jesus. Sie treibt uns dann auch, anderen Menschen heute noch die frohe Botschaft zu sagen. Aus der Liebe zum Herrn Jesus. Und dann lesen wir hier, und das ist auch sehr, sehr interessant, Vers 8, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Der Glaube der Thessalonicher ist verbreitet worden. Wie haben wir da bisher drüber weggelesen? Was heißt das denn? Hier steht nicht, dass die Thessalonicher 300.000 Traktate verteilt haben. Ich bin nicht dagegen, dass man Traktate verteilt. Hier steht aber auch nicht, die Information des Evangeliums ist verbreitet worden. Sondern hier steht, der Glaube ist verbreitet worden. Und hier haben wir wieder diesen Bezug zum praktischen Leben. Die Thessalonicher haben nicht die allerwichtigste Botschaft vom Frieden in Jesus Christus verkündigt, sondern ihr Glaube ist verbreitet worden. Ihre Treue zu Gott hat man gesehen. Ihre Treue und Liebe zum Herrn Jesus. Und darauf kommt es ja an. Und das ist ja auch die Mitte des Christentums überhaupt. Nicht, dass wir ein religiöses Konzept verwalten oder akzeptieren, sondern dass wir persönlich in dieses Liebesverhältnis zum Herrn Jesus kommen. Allem Zwang. Christen müssen nicht etwas tun. Christen müssen nicht beten und müssen nicht in der Bibel lesen und müssen nicht in die Versammlung gehen. Sie müssen gar nichts. Aber sie haben ein Liebesverhältnis zum Herrn Jesus bekommen. Und das wissen wir ganz genau. Die Liebe ist die beste Motivation. Und eine Ehefrau, die ihren Mann liebt, die muss ja auch nichts für ihren Ehemann kochen. Die braucht nicht für ihn sorgen, aber sie tut es doch gerne. Und sie wird auch nicht die schlechtesten Dinge aussuchen. Und ein Ehemann, der seine Frau liebt, der wird nicht jedes Mal sagen, so viel Haushaltsgeld brauchst du, geht es nicht mit 30 Mark im Monat? Der wird doch gerne für Frau und Kinder sorgen. Und aus diesem Verhältnis heraus sieht dann auch unser Glaube ganz anders aus. Das ist kein Muss, kein Zwang. Und deswegen muss ich mich immer wieder fragen, wie steht's mit meiner Liebe meiner Treue zum Herrn Jesus. Denn das, habe ich persönlich erfahren, geht als erstes verloren. Es ist das Anfälligste im geistlichen Leben. Ich bin weiterhin von der Bibel überzeugt. Ich lese auch weiterhin meine Bibel. Ich habe sogar erlebt, selbst wenn man vollzeitlich im Dienst ist, dass man vieles tun und lassen kann und auf einmal feststellt, Herr, ich habe mit dir alles besprochen, auch die Dienste und die Schwierigkeiten und die Probleme, aber ich habe mit dir selbst und was mich angeht, lange nicht mehr richtig gesprochen. Da war so eine ganz, ganz hauchdünne Distanz entstanden und die darf nicht eintreten. Diese erste Liebe, sie wird uns ja bezogen auf die Gemeinde in Ephesus im Sendschreiben in Offenbarung 2 vorgestellt, ist das Anfälligste im geistlichen Leben. Es ist aber zugleich aus meiner Sicht das Wichtigste im geistlichen Leben. Und das ist ganz wunderbar, es ist das Einfachste im geistlichen Leben. Und da erkennen wir, dass das Allerwichtigste das Allereinfachste ist. Schon ein Kind, das den Herrn Jesus lieb hat, kann diese Liebe praktizieren. Und ein Christ, der schon 50 Jahre auf dem Weg ist, ist angewiesen auf diese Liebe. Daraus kam dann dieser gelebte Glaube der Thessalonicher. Gelebtes Christsein, das soll verbreitet werden. Und wir haben es schon oft gemerkt, dass unsere Gemeinden dann wachsen, wenn wir als Christen in dieser Welt unseren Glauben wirksam bezeugen und leben. Das überzeugt dann andere Menschen. Das bringt andere Menschen zu uns. Und das müssen wir immer wieder neu überprüfen in unserem Leben, wie es damit steht. Da müssen wir uns persönlich fragen, wie sieht mein Glaube aus? Wir wollen uns heute Morgen einfach neu erfassen und neu dieses innere Ja finden zu unserem Herrn Jesus. Und auch davon nicht lassen, von dieser innigsten Beziehung zu unserem Herrn. Sicherlich müssen wir manchmal auch ehrlich werden vor unserem Herrn und ihm auch bekennen, dass wir bei allen richtigen Dingen, die wir praktiziert haben, ihn selbst ein Stück vergessen haben. Und damit an dem Wichtigsten vorbeigegangen sind. Und dann erkennen wir hier insgesamt aus diesen Versen, dass diese Thessalonicher zusammengehalten haben. Sie fühlten sich als Brüder und Schwestern. Sie sind nicht alleine marschiert. Einer war auf den anderen angewiesen. Das ist das Kennzeichen einer intakten Gemeinde. Da kann keiner alleine souverän durch die Welt marschieren. Wir sind angewiesen auf andere. Dann sehen wir hier, dass diese Thessalonicher auch überzeugt waren von ihrem Glauben. Es waren überzeugte Christen, die ihren Glauben nicht versteckten, die sich nicht dessen schämten, sondern ihn freudig weiter bezeugten in alle Welt hinaus, in ihrem Bereich, wo Gott sie hingestellt hatte. Und es waren auch kämpfende Christen, die gekämpft haben für das Evangelium. Und mir erscheint aus diesen ganzen Versen, es waren auch frohe Christen, die nicht sagten, nun habe ich mich ja für den Herrn Jesus entschieden und erwartet der Herr Jesus auch dieses und jenes von mir. Nun, ich will meinen Herrn nicht enttäuschen, nun will ich das dann doch wohl tun. Das wäre schon eine Haltung, die nicht mehr ganz korrekt ist. Es waren frohe Christen. Sie hatten nur eins vor Augen, ihrem Herrn zu dienen, ihrem Herrn zu folgen. Und das ist auch das, was uns immer wieder als Wichtigstes deutlich werden soll. Denn wahre Bekehrung, wahre Nachfolge führt immer zum Dienst. Das sehen wir auch aus Vers 9 und 10. Sie hatten sich ja geradezu bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das sehen wir auch, wenn der Herr Jesus seine Jünger in die Nachfolge rief. Es war ein Ruf in die Nachfolge. Es war aber sofort auch ein Ruf zum Dienst, indem er sie dann losschickte, so wie er es vorhatte und ihnen Aufgaben gab. Wenn wir das so zusammenfassen, dann könnte man fast meinen, Ist der Glaube ein Luxus oder dieser Glaube, wie er uns hier vorgestellt wird, ein Luxus bestimmter Brüder und Schwestern? Ach, ich glaube, wir müssen ab und zu den Blick mal von uns ganz wegwenden. Letztendlich geht es nicht um deinen und meinen Glauben, ob er groß ist, ob er gut ist, ob er erfolgreich ist oder ob er weniger erfolgreich ist. Ich glaube, letztlich geht es doch darum, dass dadurch der Herr Jesus groß gemacht wird, dass sein Erlösungswerk, was er erkämpft hat am Kreuz auf Golgatha, in dieser Welt deutlich wird. Und deswegen kann ich gar nicht so kurzsichtig denken und sagen, wenn ich nicht richtig im Glauben stehe, ist das ja gar nicht so schlimm. Es hat weitreichende Auswirkungen auch auf den Herrn Jesus, auf sein Werk in dieser Welt. Und der Jesus möchte dich und mich umgestalten in sein Bild. Das ist sein Ziel, was er sich gesetzt hat. Das ist die letzte Bestimmung des Glaubenden, umgestaltet zu werden in das Bild des Herrn Jesus. Und um umgestaltet zu werden, müssen wir einfach unseren Herrn täglich anschauen. Dürfen wir ihn niemals aus den Augen verlieren. Und wer den Herrn Jesus wirklich liebt, wer ihn wirklich nachfolgt, kann nicht ohne Folgen, unberührt den Herrn Jesus anschauen. Das hat sofort wieder Rückwirkung auf unser Leben. Da wird sich etwas verändern. Da wird sich etwas erneuern. Da wird sich etwas umgestalten. Und das ist ja auch das Entscheidende, dass das deutlich wird in dieser Welt. Und dafür, um das zu erreichen in deinem und in meinem Leben, ist der Jesus ja in diese Welt gekommen. Da ist er bereit, selbst die Gestalt eines Menschen anzunehmen. Und das war eine gewaltige Erniedrigung für den Herrn Jesus, weil er die Gestalt eines Menschen annahm, des Menschen annahm, der sündig war, der keine Würde mehr bei Gott hatte. Der Jesus selbst war frei von jeder Sünde, aber äußerlich kam er in diese Welt der Sünde und stellte sich dieser Situation. Und das ist der Kern unseres Glaubens, das ist auch der Kern des Evangeliums. Nicht eine neue Idee, nicht eine neue Religion, sondern der Herr Jesus als Person. Und er will Menschen verändern, er will dich verändern. Er will uns zu Kämpfern machen für das Evangelium. Und so wollen wir uns als Gemeinschaft verstehen. Hier in Refrath und ich zu Hause in meiner Versammlung in Osterholz-Scharmbeck. Und das ist dann eine frohmachende Sache, dass wir an getrennten Orten glauben und kämpfen und doch alle zusammengehören. Dass wir alle einem Herrn gehören und auch einem Herrn dienen, unserem Herrn Jesus. Und so wollen wir auch weiter kämpfen. Und ich möchte auch euch Mut machen, noch am Schluss dieser Bibelwoche weiter zu kämpfen für den Herrn Jesus, bis er wiederkommt. Und dass wir da geschlossen marschieren und dass wir da persönlich mitwirken. Und ich hoffe, dass wir in diesen Tagen gemerkt haben, es kommt auf uns an. Es kommt auf mich ganz persönlich an. Ich kann nicht auf die anderen warten, sondern das, was der Jesus in mir wirkt, das ist doch zugleich Wirken für die Gemeinde, für die Ortsgemeinde. Das ist zugleich Wirken für das große Werk unseres Herrn Jesus auf dieser Erde. Und wenn wir das so erkennen und sehen, dann sind wir motiviert. Dann sind wir freudig dabei. Dann sind wir Kämpfer für unseren Herrn. Und dann wissen wir, dass unser Herr sich darüber freut. Und das sollte eigentlich die Grundstimmung eines Christen, eines Glaubenden sein. Mein Leben gehört meinem Herrn. Er hat teuer dafür bezahlt. Er hat alles dafür gegeben. Ich habe keinen Grund, mich ihm zu verweigern. Im Gegenteil, ich habe auf diese Liebe des Herrn Jesus reagiert und möchte mein Leben ihm wiedergeben, aus freien Stücken. Aber nicht nur ein Stück, nicht nur ein Bereich, sondern das ganze Leben. Weniger wäre der Liebe Jesu Christi nicht angemessen. Er liebt uns ganz. Unser Leben gehört ihm auch ganz.